Sehr geehrte Anwesende, bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, möchte ich mich bei Dekan Markus Dana für die freundliche Einladung bedanken, bei Ihnen sprechen zu dürfen und auch bei Ihnen, bei den Zuhörern, für Ihr Interesse und für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit schon im Voraus. Ja. Beeindruckt hat mich auch die Tatsache, dass Sie so viele Vorträge gemeinsam mit der evangelischen Gemeinde veranstalten, und ich glaube, das ist die Zukunft und es ist auch richtig so. Wenn wir Christen nicht zusammen arbeiten können, mit der gemeinsamen Bibel als Grundlage, wer sonst? Beeindruckend ist auch Ihre Vortragsreihe samt Ihren Vortragenden, das sind lauter Doppeldoktoren und Universitätsprofessoren. Gut, Salzburg ist nicht weit, ja, aber trotzdem ist sehr beeindruckend, welche hochkarätigen Vortragenden Sie hier gehabt haben. Erst vorige Woche habe ich in Bologna gesprochen, auf der Europäisch-Amerikanischen Universität Johns Hopkins, die eigentlich den Hauptsitz in Washington hat, in Georgetown. Und dort ging es auch um Diplomatie im Allgemeinen und um den Frieden im Speziellen. Eine meiner Thesen in Bologna war, dass man bei Friedensverhandlungen, um erfolgreich zu sein, ja, eine Flotte hinter sich haben muss, bildlich gesprochen natürlich, eine Flotte, die einfach im Hafen vor Anker steht, ist aber und nicht gebraucht wird, aber jedenfalls einen hoffentlich starken Eindruck hinterlässt, ja, auch wenn die Flotte den Hafen nie verlassen hat. Ja. Das war eine Idee des ersten Earl of Dorrington in London 1690, a fleet in being, also eine Flotte, oder anders ausgedrückt, wenn man verhandelt, muss man von einer Position der Stärke aus verhandeln. Diese Position der Stärke kann eine bessere Vorbereitung sein, es können völkerrechtliche Argumente sein, moralische Argumente oder auch militärische Erfolge. Ich bin deshalb ein großer Verfechter von friedensstiftenden militärischen Operationen bzw. von friedenserhaltenden Operationen. In Bosnien-Herzegowina war ich insgesamt 16 Jahre tätig und ich habe als österreichischer Botschafter nach dem Krieg auch erlebt, wie die internationalen Truppen friedensstiftend tätig waren. Es gab dort 60.000, ja, denn in Bosnien-Herzegowina gab es einen fürchterlichen Krieg mit 100.000 Opfern und hochgerechnet auf die Ukraine wären das 1 Million Opfer gewesen. Also Bosnien hat 4 Millionen Einwohner gehabt damals, jetzt hat es weniger. Die Ukraine hat 40 Millionen. Und also 100.000 für Bosnien, das ist 1 Million für die Ukraine. Und das war natürlich schrecklich und Europa hat eigentlich zugeschaut. Es gab unzählige Vermittlungsversuche, die allerdings alle scheiterten. Und man dachte sogar an die Möglichkeit, Bosnien-Herzegowina durch eine Demarkationslinie zu trennen, nach dem Muster von Korea, also Nordkorea und Südkorea. Ein serbischer Teil und ein kroatisch-bosniakischer Teil. Aber jedenfalls alle Friedensbemühungen sind gescheitert. Es gab unzählige. Im Juli gab es dann 1995 das Genozid von Srebrenica mit über 8000 ermordeten Jugendlichen und Erwachsenen, Männern. Und erst dann intervenierte die NATO und auch erst dann, als Mitterrand gestorben ist, Präsident Mitterrand, der hat ein Eingreifen in Bosnien verhindert, weil er auf der Seite der Serben stand, das hat er auch öffentlich zugegeben. Und das war im Mai, als er gestorben ist, und erst im Juli hat dann die NATO eingegriffen, da gab es einen neuen Präsidenten, Jacques Chirac, und der war einverstanden, vielleicht auch deshalb, weil einige französische Soldaten gefangen genommen wurden, von den Serben, von Karadzic und von Mladic. Sie sehen, ich habe meine Ausführungen eigentlich damit begonnen, dass man manchmal Frieden mit Waffen schaffen kann und manchmal sogar muss. Und so stehe ich irgendwie im Widerspruch zum Titel der heutigen Veranstaltung, denn der Titel lautet Frieden ohne Waffen. Das ist natürlich auch möglich, ja, aber leider ist das der Ausnahmefall. Es gibt aber solche Fälle. Also ohne Waffen Frieden zu erreichen, da gibt es eine interessante Institution, die Sie alle kennen, die es auch international gibt, ja, die Schiedsorte und die Schiedsgerichte. Diese gibt es hundertfach, da sie Probleme schneller lösen und damit Zeit gewinnen und auch Geld sparen, auch im privaten Leben, aber auch unter Staaten. So ist die Schweiz einer der weltweit beliebtesten Schiedsorte. Regelmäßig zählt im Genf von Zürich gemäß der Statistik zu den 5 meistgewählten Schiedsgerichten der Welt, Arbitration Seats. Und der Erfolg der Schweiz ist eben ihrer traditionellen Neutralität auch daraus ersichtlich, dass das Gesetz betreffend Schiedsgerichtsbarkeit sehr klar ist und sehr effizient und man dort sehr schnell Recht bekommen kann. Nicht so wie bei uns manchmal bei den normalen Gerichten. Ich will den Fall Gasser gar nicht kommentieren, aber es hat für mich zu lange gedauert. Ja. Ich glaube 8 Jahre oder 9 Jahre. Das ist auch für den Gasser, selbst wenn er schuld wäre, durch die Bank, ist das zu lange. Eine Gerechtigkeit, die zu lange dauert, oder ein Urteil, ist keine Gerechtigkeit. Ja. Es gibt aber auch unter den Staaten, laut New Yorker Übereinkommen, ein Schiedsgericht. Und die Staaten, wenn sie sich diesem Schiedsgericht beugen oder es anrufen, dann ist dieser Spruch wirksam und er lässt auch die Vollstreckung zu. Also man kann, wenn man einmal ein Schiedsgericht angerufen hat, sich nicht mehr irgendwie daraus verabschieden. Und die Urteile dieses Schiedsgerichts sind dann für beide Seiten bindend. Ich bin aber kein Experte für diese Schiedsgerichtsbarkeit. Ich möchte aber deshalb lieber etwas Konkretes hier als Beispiel bringen. Und zwar das Schiedsgericht oder der Streit zwischen Slowenien und Kroatien. Vielleicht waren sie schon in Piran, in der Bucht von Piran, ja. Ich sehe das Nicken hier, ging es darum, wo die Grenze verläuft. Ja. Also die Landgrenze war ziemlich klar, denn diese Grenze verlief entlang der Linie der alten Teilrepubliken und der Grenzen der Teilrepubliken. Aber am Meer war das nicht klar und so kam es zu diesem Streit, wo verläuft diese Grenze. Die Slowenen haben nämlich behauptet, dass die Halbinsel oder die Savudria, die Siedlung in Kroatien, zur Katastralgemeinde Piran gehört hatte und dadurch auch Savudria in Kroatien zu Piran gehören sollte. Oder zumindest, dass die ganze Bucht von Piran die Slowenen verwalten sollten. Für die Slowenen ist es deshalb wichtig, weil sie den großen Hafen Koper haben. Und in diesem großen Hafen Koper, das ist übrigens der größte Hafen Österreichs, ja, nicht mehr Hamburg, ich glaube, es ist jetzt Koper. Und dort sind manchmal bis zu 40.000 Autos, die aus Asien hereinkommen, aus Japan oder aus Korea. Oder europäische Autos, die verschifft werden nach Japan. Also die ganzen Mercedes-Autos oder die Jeeps, ja, und Audis etc. Das alles findet in Koper statt. Und so ist das, diese Grenze für die Slowenen sehr wichtig, diese Seegrenze. Nun haben sich die Slowenen und die Kroaten Jahrzehnte damit auseinandergesetzt und haben auch verschiedene Vermittler angesprochen und haben sich dann schließlich in einer Volksabstimmung entschieden, dass ein Schiedsgericht diese Frage lösen soll. Eine Volksabstimmung war deshalb notwendig, weil im Falle wenn man verlieren würde bei diesem Schiedsgericht, ja, dann würde die Bevölkerung natürlich die Politik kritisieren. Warum sind sie da eingestiegen in dieses Schiedsgericht, wenn sie gewusst haben, im Nachhinein weiß man alles besser, nicht? Wenn sie gewusst haben, dass wir verlieren. Und so hat man eben dieses Risiko nicht auf sich genommen und hat in einer Volksabstimmung abgestimmt, ob man dieses Schiedsgericht anrufen soll oder nicht. Und die Bevölkerung hat dem zugestimmt. Das war aber noch die erste Phase mit der EU und man hat gehofft, slowenischerseits, dass es gut ausgehen wird. Das kroatische Parlament hat jedoch 2015, nachdem sie auch diesem Schiedsgericht zugestimmt haben, das kroatische Parlament hat 2015 einstimmig den Beschluss gefasst, das Verfahren zu beenden und aus diesem auszusteigen. Wie ich schon früher erwähnt habe, aus einem Schiedsgerichtsverfahren kann man nicht aussteigen. Aber die Kroaten haben gesagt, wir steigen aus, weil sie wahrscheinlich den Eindruck gewonnen haben oder dass, weil es durchgesickert ist, dass sie verlieren werden, ein Teil des, der Bucht von Piran verlieren werden. Nun, tatsächlich gab es diese Information und ein slowenischer Diplomat hat telefoniert mit einem Richter, auch mit einem slowenischen Richter des Schiedsgerichts, und dieses Gespräch wurde von Kroaten abgehört. Also die haben einen sehr guten Geheimdienst und irgendwie wurde das auf kroatischer Seite zumindest als Tatsache verstanden, obwohl es keinen gerichtlichen Beschluss gab. Und in diesem Telefonat, aus diesem Telefonat ist hervorgegangen, dass die Slowenen etwas gewinnen werden. Nicht alles, ja, aber sie haben 2/3 der Bucht von Piran bekommen. Die Kroaten haben behauptet, es muss die Hälfte sein, also die Grenze soll in der Mitte verlaufen. Und das Gericht hat entschieden, die Grenze verläuft dort, wo 2/3 der Linie verläuft, also hätten die Slowenen einen großen Vorteil gehabt. Sie haben außerdem einen Korridor bekommen, sodass die Schiffe aus Kopa in internationale Gewässer hinausfahren können, in internationale Gewässer, aber durch kroatisches Gewässer oder durch italienisches. Aber hier ging es um kroatisches Gewässer, so wie ein Rauchfang sozusagen, ja, ein Korridor. Und damit wären die Slowenen sehr zufrieden gewesen, 2/3 der Bucht und dann noch dieser Korridor bis zu den internationalen Gewässern. Jedenfalls, das ist ein Beispiel, wo es eigentlich schiefgegangen ist, aber wir haben ein Urteil und früher oder später werden wahrscheinlich die beiden Länder dazukommen, das Urteil zu akzeptieren. Denn meistens, oft im Leben ist es so, dass man einen günstigen Zeitpunkt sucht. Ja? Und dieser günstige Zeitpunkt ist noch nicht gekommen. Vielleicht kommt er jetzt, es sind ja beide Länder im Schengen-Verband und eigentlich ist es jetzt unwichtig, wem das Meer gehört. Jeder kann durchfahren durch diese Bucht von Piran, diese kleine Bucht, wo es ohnehin nur 5 Kalamari gibt und nicht mehr. jedenfalls werden wir sehen, was diese Schengen-Mitgliedschaft bringt. Vielleicht wird sich dadurch die Stimmung dermaßen entspannen, dass beide dieses Urteil dann akzeptieren. In einem anderen Konflikt zwischen Chile und Argentinien, dem Beagle-Konflikt, am Ende der Welt, unweit des Südens, ging es um die Zugehörigkeit jener Inseln, die südlich von diesem Beagle-Kanal liegen. Und sowohl Argentinien, das hat mich besonders interessiert, meine Frau ist eine Argentinierin, slowenischer Abstammung, das gibt es auch, ja. Die sind vor dem Kommunismus geflohen, ja. Mehrere tausend, 1945, ja, mehrere tausend Slowenen aus Laibach, aus Slowenien. Und da ging es darum, wem gehören diese Inseln südlich des Beagle-Kanals. Das ist auch südlich von der südlichsten Hauptstadt der Welt, beziehungsweise Stadt der Welt, Ushuaia, ja. Und es ging dort auch darum, ob die Argentinier vom Atlantischen Ozean in den Indischen Ozean fahren können, durch chilenisches Gewässer oder nicht. Und natürlich ging es auch um die Fischereirechte. Vermittelt hat der Vatikan, der die akute Kriegsgefahr gekannt hat und auch gebannt hat und beide Parteien überzeugt hat, auf Gewalt zu verzichten und sich auch der Vermittlung des Heiligen Stuhls zu unterwerfen. Die schwierigen und langjährigen Verhandlungen wurden vom bekannten Kardinal Agostino Casaroli 1984 zu Ende geführt. Begonnen hat das ein anderer Kardinal, zu Ende geführt, der ist gestorben. Zu Ende geführt hat es dann Casaroli 1984. Geholfen hat ihm natürlich die Niederlage der Argentinier bei den Falklandinseln. Ja. Da hat das Militärregime noch regiert damals. Die Militärs waren sehr hart und haben einen Kompromiss der vatikanischen Diplomatie nicht zugestimmt. Aber nach diesem verlorenen Kampf um die Falklandinseln gab es dann eine neue Regierung, einen neuen Staatspräsidenten, Alfonsin, und der hat dann dieser Vermittlung der katholischen Kirche zugestimmt. Im Grunde bekam Chile die Inseln, Argentinien andererseits die vollen maritimen Rechte, also Fischereirechte und den freien Zugang zum Atlantischen und zum Pazifischen Ozean. Aus diesem Vertrag wurde schließlich ein Freundschafts- und Friedensvertrag zwischen Chile und Argentinien. Also ein schönes Beispiel, wie man ohne Waffen Frieden erreichen kann und eine Lösung erreichen kann ohne Waffen. Denn es war schon sehr knapp daran, dass es zu einem Waffengang gekommen wäre. Argentinien war bereit, Waffen zu benutzen. Und Kardinal Casaroli hat dann am letzten Tag endlich interveniert und gesagt, wir werden das machen und die können sich auf die Kirche verlassen. Und die waren dann wirklich sehr, sehr neutral, sehr fair. Und wenn zum Beispiel der Casaroli mit Kardinal Casaroli 2 Stunden mit den Chilenen verhandelt hat, dann hat er auch 2 Stunden mit den Argentiniern, keine Minute mehr. Also er war wirklich bedacht, neutral zu sein und eine Lösung zu finden. Ein schönes Beispiel einer erfolgreichen Vermittlung. Es gibt aber weitere Varianten, eine blutige und einige friedliche. Die wohl bekannteste Spielart, Frieden zu schaffen und zu erhalten und ohne Waffen, ist wohl die tschechisch-slowakische Variante einer friedlichen Lösung eines Konflikts. Diese Lösung, diese Trennung war derart friedlich, dass es heute einige Bürger in der Slowakei und in Tschechien gibt, die das bedauern, dass das Land auseinandergegangen ist. Obwohl friedlich, ja, aber die bedauern das und es tut ihnen sehr leid. Jedenfalls sind die Tschechische Republik und die Slowakei heute dicke Freunde, die bei den Vereinten Nationen immer gleich abstimmen und die bei Friedensmissionen gemeinsam reisen. In einem Flugzeug, die Slowaken und die Tschechen. Jedenfalls ist das ein sehr schönes Beispiel, wie man auch Konflikte lösen kann. Ich selbst habe das miterlebt, ich war auch Direktor des Österreichischen Kulturinstitutes in Prag und ich habe am 1. Jänner 1993 sogar die Grenze besucht. Meine Frau hatte ein Konzert in Linz und wir sind nach dem Konzert, Silvesterkonzert, wir sind nach dem Konzert an die Grenze gefahren Richtung Tschechisch Budweis und da ist ein neuer Staat entstanden am 1.1.93, also vor genau 30 Jahren. Und wir haben in Österreich plötzlich 2 neue Nachbarn bekommen, die Tschechische Republik und die Slowakei und im Süden natürlich Slowenien. Aber vor 30 Jahren waren es die Tschechen und die Slowaken. Zu einem friedlichen Auseinandergehen kam es auch vor mehr als 100 Jahren, das ist auch interessant, die Jüngeren werden das nicht mehr wissen, aber 1905 ist Norwegen unabhängig geworden, Norwegen von Schweden. Und interessant ist, dass bei einer Abstimmung die Bevölkerung wollte einen König haben, auch in Norwegen, so wie in Schweden. Aber es gab keinen König und ich habe das jetzt auch gelernt bei der Vorbereitung für, für diesen Vortrag. Man muss, wenn man König wird, muss man also einen Stammbaum nachweisen können bis ins Mittelalter. Bis ins Mittelalter oder 11 Generationen, ungefähr so. Und die hatten in Norwegen keinen. Und sie gingen dann nach Dänemark, der hieß dann Hakan, ja. Der hatte aber norwegische Verwandte, also die Adeligen sind sowieso immer verwandt mit irgendjemandem, ja. Die alten Familien, ist auch schön so, und die hatten dann damals einen Dänen bekommen als König, der vom Parlament bestätigt wurde, also demokratisch. Ja. Das ist ein ganz interessanter Fall, wie sich die Norweger von den Schweden friedlich getrennt haben. Um bei Skandinavien zu bleiben, auch Finnland erhielt seine Unabhängigkeit relativ friedlich, indem die russische sowjetische föderative sozialistische Republik Finnland im Jänner 1918 anerkannt hat. Und ich glaube, es gibt sogar einige orthodoxe Kathedralen noch in Helsinki aus dieser Zeit vor der Unabhängigkeit, als die Russen noch dort regiert haben. Anders verhielt sich die Sowjetunion im Jahre 19, also das war Lenin 1918, ja. Aber 1939 waren die Russen sehr brutal. Da begann für sie dann und für Finnland der Zweite Weltkrieg, weil sie wollten 1939 Finnland annektieren. Die Finnen leisteten jedoch wirklich heroischen Widerstand und verloren zuerst 9% des Territoriums an die UdSSR und später 12%. Allerdings befanden sich in diesen 12% des Territoriums 20% der Industrie von Finnland. Also da denkt man natürlich an den Donbass auch. Ja. Im Donbass ist auch die ganze Industrie, die ganzen Erze. Und was die Finnen noch verloren haben, dann war auch die zweitgrößte Stadt Finnlands, Viborg. Ja. Und natürlich Karelien. Und wenn man finnische Diplomaten trifft, Und wenn jemand sagt, er ist ein Karelier, die sind besonders hart, ja, hart bei den Verhandlungen, weil sie wissen, wie man verhandeln muss, ja, weil sie die Erfahrung hatten mit der Sowjetunion. Und 97.000 Soldaten sind damals gefallen in diesem Winterkrieg. Und auch heute, wenn jemand Finnland besucht, vor allem die Verteidigungsminister, es gibt kilometerlange Straßen, Gänge etc., Bunker, unterirdische Bunker natürlich, in Finnland, weil die sind vorbereitet auf einen eventuellen russischen Angriff. Und die Grenze ist 1300 Kilometer lang und auch die Verteidigung ebenso lang. Ja. Und Finnland wird ja jetzt Gott sei Dank auch die NATO verstärken und wahrscheinlich auch Schweden, wenn das mit den Türken gut geht. Jedenfalls war die erste Trennung, ja, und die erste Anerkennung seitens der Sowjetunion 1918 friedlich. Denn Lenin hatte diese Idee gehabt von den Völkern etc. und hat auch Bücher geschrieben über Volksgruppen und Völker und hat den Finnen die Unabhängigkeit gewährt. Wie gesagt, auch bei der Ukraine geht es um Territorium, es geht um ca. 17-20%. Und es gibt nicht wenige auch einflussreiche Politiker, die meinen, die Ukraine sollte des Friedens willen auf einige Territorien verzichten, insbesondere auf die Krim. Das wäre jedoch gegen alle Regeln des Völkerrechts, gegen alle internationalen Verträge, auch gegen bilaterale Verträge, die Russland mit der Ukraine unterzeichnet hat. Und ich möchte 6 solcher Verträge oder Bestimmungen erwähnen. Einige davon kennen Sie natürlich. Ja. Da gibt es einmal die UN-Charta, die Satzung der Vereinten Nationen. Auch die spricht von der Unverletzlichkeit der Grenzen. Da gibt es die Schlussakte von Helsinki. Das war das große Treffen aller europäischer Leader. Und Amerika, Kanada war auch dabei im Juli 1975. War ein großer Fortschritt. Da sind viele Ostdeutsche mit der Schlussakte von Helsinki zum Passamt gegangen und haben gesagt, da ist die Schlussakte von Helsinki, ich möchte einen Reisepass haben. Da war auch, natürlich haben sie keinen bekommen, aber es war auch von der Reisefreiheit die Rede in Helsinki. Und von der Unverrückbarkeit der Grenzen. Dann gab es die Pariser Charta für ein neues Europa 1990. Auch diese spricht von der Unverrückbarkeit und Unverletzlichkeit der Grenzen. Dann ist interessant, dass Russland die Ukraine schon am 2. Dezember 1991 anerkannt hat als neuen Staat. Es gab ja damals mehrere neue Staaten, von Kasachstan über Georgien eben bis zur Ukraine. Das war am 2. Dezember 1991, da hat Russland die Ukraine anerkannt. Nur eine interessante Randbemerkung. Als ich in New York gearbeitet habe bei den Vereinten Nationen, ist mir aufgefallen, dass die Sowjetunion 3 Stimmen hatte in der Vollversammlung. Also die Sowjetunion hatte einen Sitz im Sicherheitsrat. Ja, okay. Dort gibt es 5 ständige Mitglieder, die Chinesen und so weiter. Aber in der Vollversammlung, in der UNO-Vollversammlung, wo es heute ca. 180 Mitglieder gibt, hatte die Sowjetunion 3 Stimmen. Ja, weil sie Hitler besiegt haben, hat man ihnen 3 Stimmen gegeben. Und zwar Weißrussland, Russland und die Ukraine. Also die Ukraine hatte schon nach dem Zweiten Weltkrieg in der UNO immer einen Sitz. Das war natürlich Fake, ja. Das waren lauter Russen oder Kommunisten, aber sie hatten einen eigenen Sitz und eine eigene Botschaft, ja, in New York. Also eine Anerkennung schon damals, dass die Ukraine existiert. Dann gab es das Budapester Memorandum vom Dezember 1994, das ist ganz interessant. Mit diesem Memorandum haben die Ukrainer auf Atomwaffen verzichtet, denn viele Atomwaffen der Sowjetunion waren auch noch in der Ukraine stationiert. Ja. Und die Ukrainer haben verzichtet auf die Atomwaffen. Was haben sie dafür bekommen? Garantien für die Staatsgrenzen von Russland. Jetzt wissen Sie, wie viel eine Unterschrift wert ist, ja, eine russische Unterschrift. Putin hat alle Verträge gebrochen, ja, alle, die es gibt. Dann gab es einen weiteren interessanten bilateralen Vertrag, und zwar nachdem Russland keinen Zugang mehr hatte zur Schwarzmeerflotte und zu einem ordentlichen Hafen, der war in Sewastopol, ja, gab es dann auch einen Vertrag zwischen 2 Staaten, zwischen welchem Staat? Ja, Russland und der Ukraine, und die Russen haben unterschrieben, dass sie in Sewastopol ihre Schwarzmeerflotte behalten dürfen, in der Ukraine. Also die haben dadurch auch implizit die Ukraine anerkannt, dass das ein ausländischer Hafen ist. Und die mussten dadurch einen Vertrag unterschreiben. Das war im Juni 1995 in Sochi. Boris Jelzin und Leonid Kutschma haben diesen Vertrag unterschrieben, ja, betreffend die Stationierung der Schiffe in Sebastopol. Die Russen sind aber trotz aller bilateraler und internationaler Verträge in der Ukraine schon 2014 einmarschiert. Das vergessen wir ja gerne, 2014. Da haben sie die Krim besetzt, das war ein Spaziergang, zwei, drei Wochen war alles vorbei. Die russischen Fahnen haben dort schon gewartet, die russische Armee wurde mehr oder weniger freundlich begrüßt, ja, und die Ukraine wurde damals überrumpelt. Noch früher, 2008, hat aber Russland einen Teil von Georgien besetzt, oder zwei kann man sagen, ja, Südossetien, das ist in Georgien, und Abchasien wurde auch besetzt. Und da hat einfach die internationale Gemeinschaft weggeschaut. Und interessant ist ja, dass trotz dieser Besetzung von Abchasien und Südossetien und der Krim, Angela Merkel dann begonnen hat, die Pipeline zu planen, Nord Stream 2, ja, nach diesen Dingen. Und wir haben einfach weggeschaut, auch Obama, alle haben weggeschaut. Aber es wurde ein Land okkupiert, also ein Teil eines Landes, als ob da jemand den Vorarlberg, die Schweizer Vorarlberg, okkupieren würde. Oder jemand Südkärntner oder so. Ja. Das geht ja nicht. Aber wir haben geschwiegen. Und vor allem bei Georgien hat man gesagt, das ist eh nur Georgien, ja, und eh nur Abchasien und eh nur Südossetien, ist eh wurscht, ja. Aber es geht ja um Prinzipien. Das kann dann jemand in Afrika das Gleiche machen oder irgendjemand irgendwo. Die Chinesen mit Taiwan etc. Ja. Jedenfalls haben wir weggeschaut und vielleicht war das auch ein Grund unserer Passivität, ja, dass Putin gedacht hat, es geht auch diesmal glatt, 3 Tage Mariupol, 5 Tage Kiew. Ja. Und man hat ja Soldaten auch gefangen genommen, russische Soldaten, die haben Paradeuniformen mitgehabt für die Siegesparade. Ja. Und die haben geglaubt, und die sind ohne Nahrung zum Teil gekommen, weil sie geglaubt haben, sie sind sowieso in 3-4 Tagen dort und dort werden die Leute warten mit Sandwiches und so, ich weiß nicht, was die gedacht haben. Ja. Aber wegen der Krim, wegen 2014, also haben die Ukrainer 9 Jahre lang sich vorbereitet. Die haben nicht geschlafen und haben jetzt natürlich die Russen gestoppt bei ihrem Einmarsch. Und vor allem furchterregend war diese lange Kolonne, 60 Kilometer mit Panzern. Und damals hat eigentlich Putin den Krieg verloren. Ja. Die Ukrainer haben diese Panzerkolonne also vernichtet quasi. Sie haben auch die falschen Jäger verhindert, dass sie einen Flughafen wirklich von Kiew einnehmen. Und das war eigentlich der größte Schlag. Trotzdem ist es Russland gelungen, viele Gebiete zu erobern, im Osten und Süden, die aber zum Teil von den Ukrainern rückerobert wurden. Ja, ja, was ich noch sagen wollte, die Argumentation ist interessant. Sie kennen diese Argumentation natürlich, die Denazifizierung der Ukraine. Ich glaube nicht, dass die in einem Jahr einen Nazi dort gefunden haben. Und wenn es dort Nazi gibt, sicher gibt es 2-3%, ja, so wie überall, oder Rechtsradikale, dann ist das eine Sache der Gerichte der Ukraine, aber nicht für Russland. Ja. Dann hat man gesagt, man wird die Ukraine, ja, apropos, Zelensky ist natürlich auch Jude, ist mit der russischen Muttersprache aufgewachsen und 2 seiner Uronkel oder Onkel sogar sind beim Holocaust umgekommen. Also die Ukraine zu denazifizieren ist ein sehr, sehr schwaches Argument. Dann wollte man die Ukraine auch deukrainisieren. Man hat behauptet, die Ukraine sei kein wirklicher Staat, ist ein zusammengewürfelter Staat und die Ukrainer seien kein wirkliches Volk und die ukrainische Sprache keine richtige Sprache. Das kann ja alles stimmen. Aber meine Frau Argentinierin, die haben ja auch keine eigene Sprache. Die sprechen Spanisch, ja. Aber das ist ja kein Argument, dass jemand einmarschiert und sagt, okay, das ist unser Territorium, wir müssen euch wieder zurückführen nach Russland etc. Die Ukrainer wollen aber nicht so leben wie in der Ukraine, wie in Sibirien. Sie wollen westlich leben. Und jemand hat im Wall Street Journal gesagt, das ist eine fröhliche Demokratie, nicht die Ukraine. Ein bisschen korrupt, ein bisschen so und so, ja. Alles ein bisschen, aber eine Demokratie. Und das hat den Putin am meisten gestört. Der hat eine Angst gehabt vor dieser Infektion, dass plötzlich es in Russland auch hunderte Fernsehkanäle gibt, eine Zeitung und Internetkanäle etc. Das hat er verhindern wollen. Und dann das historische Argument, okay, die Krim war immer russisch. Sie war einmal russisch, sie war einmal ottomanisch, einmal war sie tatarisch, einmal war sie griechisch. Ist Ihnen aufgefallen, dass auf der Krim so viele, dass es griechische Städtenamen gibt? Mariupolis, ja, dann Sevastopolis, ja, Sevastopol, ja, Mariupol und so weiter, gibt es viele dort. Und es gibt in der Ukraine noch immer eine griechische Minderheit. Also war es auch einmal griechisch wahrscheinlich, ja. Und kasachisch etc. Ich habe es schon aufgezählt. Und dieses historische Argument könnten auch dann die Deutschen verwenden und Königsberg zurückverlangen. Dort ist Immanuel Kant geboren, ein großer Deutscher, ja, jetzt heißt es Kaliningrad, könnte man auch mit diesem historischen Argument argumentieren oder bei Südtirol. Wir hätten aber dann Chaos. Wir hätten Chaos, weil natürlich Orban würde auch kommen mit einem neuen Schal, ja, wo die ungarischen Gebiete sind. Und tatsächlich gibt es noch immer 2 Millionen Ungarn in Rumänien. Ja. Aber es ist doch ein besseres Beispiel Tirol, nicht? Wir haben Osttirol, wir haben Südtirol, wir haben Nordtirol. Wir haben keinen Millimeter geändert, die Grenzen, um keinen Millimeter. Aber das ist eine Region. Und wir haben die 4 Freiheiten in dieser Region. Wir haben eine gemeinsame Währung, so wie in Österreich-Ungarn hatten wir das auch. Und das ist eigentlich die Zukunft, dass man diese Streitereien um Quadratkilometer überwindet. Interessant ist auch, was der künftige tschechische Staatspräsident gesagt hat, vor 2, 3 Tagen eigentlich, ja. Der hat verglichen diese Situation in der Ukraine mit den sudetendeutschen Gebieten. Hitler hat ja auch am Anfang gesagt, wir wollen ja nur die sudetendeutschen Gebiete, dort wohnen ja Deutsche, ja, hat ja alles gestimmt. Aber man hätte ja den Deutschen mehrere Rechte geben können. Jedenfalls Hitler wollte das annektieren und die Westmächte haben ohne Tschechoslowakei, also die Franzosen und die Engländer, vor allem Chamberlain, haben mit Hitler verhandelt und damals hat Chamberlain den berühmten Satz ausgesprochen, den Sie alle kennen, Peace for our time, Friede für unsere Zeit, ja, für unsere Epoche, Hitler wird nicht Krieg führen, er ist jetzt zufrieden mit den Sowjetgebieten. Aber wie Fürst Schwarzenberg gesagt hat, und wir alle auch, ja, beim Essen kommt der Appetit, Hitler hat dann natürlich die ganze Tschechoslowakei genommen, früher schon Österreich, dann Polen etc. Und dieser tschechische künftige Präsident, Peter Paul, schöner Name, nicht? Peter Paul, hat eben noch vor ein paar Tagen die Aktion Russlands in der Ukraine mit den sowjetendeutschen Gebieten verglichen. Er hat das alles nicht mehr so wirklich erlebt, der Staatspräsident, weil er ist erst 61, aber die Leute können sich genau erinnern, welche Erniedrigung das gewesen ist, 1939, als die Tschechen die Sudetengebiete verloren haben. Nun, wie kann man einen Krieg beenden? Kriege enden natürlich, wenn einer aufhört, ja, so wie der Streit in der Familie oder zwischen Nachbarn, wenn einer aufhört. Am besten derjenige, der begonnen hat, dann hört sich der Krieg auf, dann ist er zu Ende. Nicht? Kriege können aber auch enden, wenn der Schwächere aufhört. Das klingt aber ein bisschen nach Kapitulation, nicht, wenn der Schwächere aufhört. Kriege enden aber auch, wenn die politische Macht der Machthaber bedroht ist. Aber diesen Punkt haben wir noch nicht erreicht. Wenn es soweit ist, wird Putin die Bedrohung in Moskau spüren, nicht in der Ukraine. Und dann wird er aufhören, ja, wenn zu Hause die Bedrohung zu groß sein wird oder Druck zu groß sein wird. Oder wenn er das Risiko einer Niederlage sehen wird, dann wird er verhandeln. Die Suche nach einer Einigung kann jedoch erst beginnen, wenn der wenn der Moment reif ist. So ein Konfliktforscher, William Zartmann, meint, dass auch die Zeit für Verhandlungen reif sein muss. Und dieser Moment ist laut ihm noch nicht gekommen. Oder bei einer verlustreichen, für beide Seiten aussichtslosen Pattsituation, wie beim Schachspiel, wenn keiner mehr gewinnen kann. Hier besteht aber natürlich auch die Möglichkeit, dass die Ukrainer weiterkämpfen würden, auch bei einer Pattsituation, weil es geht ja um ihre Heimat. Und ich glaube, der Satz stimmt schon, den jemand gesagt hat, wenn Russland den Krieg verliert, haben sie den Krieg verloren. Wenn die Ukraine den Krieg verliert, haben sie die Ukraine verloren. Und deshalb werden sie nicht so leicht auch bei einer Pattsituation aufhören. Außerdem hat Napoleon einmal gesagt, dass jener, der die Heimat verteidigt und der das eigene Territorium verteidigt, dreimal stärker ist als der Angreifer. Also die Kräfte von jemandem, der sein eigenes, die eigene Heimat verteidigt, der ist dreimal stärker. Und weil die Leute, die die Heimat verteidigen, wissen, dass sie im Recht sind. Ich komme jetzt langsam zum Ende, möchte aber noch darauf zurückkommen, weil einige behaupten, dass Russland eine Atommacht sei und dass eine Atommacht noch nie einen Krieg verloren hat. Ja. Sie werden verblüfft sein, wie viele Beispiele es gibt, wie verschiedene Atommächte den Krieg verloren haben. Ja. Natürlich die Sowjetunion in Afghanistan. Da hat es nicht geholfen, dass sie eine Atommacht sind. Ja. Oder Russland hat auch den ersten Tschetschenienkrieg verloren. Den zweiten nicht, aber den ersten haben sie verloren. Dann hat Frankreich auch Algerien verloren, obwohl es schon 1960 eine Atommacht gewesen ist. Oder die Briten mit ihren Atomwaffen konnten nicht verhindern, dass das British Empire auseinandergefallen ist. Also der Einsatz einer Atomwaffe auf dem Schlachtfeld wird den Krieg in der Ukraine nicht für Russland gewinnen lassen. Es wäre aber, wenn sie das tun würden, ein enormer Schlag für den Status Russlands. Das meint der Historiker Timothy Snyder. Und wahrscheinlich hätte Russland dann einen Status in der Welt wie Nordkorea oder noch schlimmer. Putin darf auch deshalb nicht gewinnen, weil es ein weltweites Signal wäre, dass der Stärkere, dass die Macht stärker ist als das Recht. Dass die Macht stärker ist als das Recht. Wir gehen ja davon aus, als kleiner neutraler Staat, dass das Recht stärker sein muss als die Macht oder als das Militär. Putin kann nicht mehr gewinnen, das ist allen klar. Er darf aber auch nicht verlieren, denn dann wäre auch er weg, wenn er den Krieg verlieren würde. Er darf nicht verlieren, er kann ihn aber auch nicht gewinnen. Man darf deshalb die Ukraine nicht entmutigen und man darf auch Russland nicht ermutigen. Und noch ein wichtiger Satz: am Dnipro-Fluss messen Demokratie und die Despotie ihre Kräfte. Das hat auch Präsident Macron gesagt, obwohl er jetzt ein bisschen etwas zurückgenommen hat, seine Äußerung, aber er hat auch gesagt, wir müssen von einer stabilen internationalen Weltordnung ausgehen. Und wenn Russland gewinnt, gibt es diese Weltordnung nicht mehr. Wenn es einmal zu Verhandlungen kommen wird und noch jeder Krieg ist mit Verhandlungen zu Ende gegangen, werden die Ukrainer natürlich verlangen, die Rückgabe der besetzten Gebiete, die Rückkehr der vertriebenen Ukrainer, da gibt es ja Millionen und Millionen, einige auch in Österreich. Sie werden die Gründung eines internationalen Strafgerichtshofs verlangen, wegen der Verbrechen gegen die Menschlichkeit, so wie Radovan Karadzic und Mladic verurteilt wurden, zu lebenslangen Kerker wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, vor allem in Srebrenica. Sie werden natürlich auch Reparationszahlungen verlangen, denn ein großer Teil des Landes, das sind nur mehr Ruinen. Sie kennen die Bilder. Und da frage ich mich immer wieder, welches Recht haben die Russen? Selbst wenn sie irgendwelche theoretischen, historischen oder irgendwelche Rechte hätten, welches Recht haben sie, Spitäler, Kindergärten, Theater und so weiter zu zerstören, ganze Städte zu zerstören. Also die Reparationszahlungen werden auch ein Teil dieser Verhandlungen sein. Und natürlich wird die Ukraine verlangen, eine NATO-Präsenz. Vielleicht eine Mitgliedschaft, aber jedenfalls eine NATO-Präsenz, denn die Ukrainer werden russischen Unterschriften oder Garantien nicht mehr glauben, einfach aus Erfahrung nicht mehr glauben und werden bei diesem Friedensabkommen eben die Präsenz der NATO verlangen. Am Ende noch ein christlicher Ansatz, den es auch gibt, nicht? Ein christlicher Ansatz, wir sind ja alle Christen hier, obwohl von verschiedenen Gruppierungen. Ja, Christus hat gesagt, dass auf das Prinzip Auge um Auge etwas anderes folgen soll. In seiner Bergpredigt hat er gesagt, wenn jemand auf deine rechte Wange schlägt, so wende ihm auch die andere Wange zu. Das ist das eine, das ist aber nicht alles. Ja. Andererseits reagiert Jesus im Johannesevangelium folgendermaßen. Wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe, als er geschlagen wurde, nicht beim Kreuzweg, wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe, dann weise es nach. Wenn es aber recht war, warum schlägst du mich? Also Klartext, warum schlägst du mich? Also das kann auch jeder Ukrainer sagen, jeder, der angegriffen wird, warum tust du das? Und das wäre der christliche Ansatz, denn wir können sowieso nicht tolerieren, warum unsere Brüder und Schwestern sterben, nur weil jemand so wahnsinnig war und den Krieg begonnen hat. Und am Ende wird es hoffentlich soweit sein, dass wir alle sagen werden können, der Friede sei mit dir, auch unter den Orthodoxen, unter den Christen. Und dass dann vielleicht wieder eine Brüderlichkeit aufkommt zwischen dem ukrainischen und russischen Volk. Es wird sehr, sehr lange dauern, vielleicht 100 Jahre, aber vielleicht wird auch dieser Augenblick kommen. Der Friede sei mit euch. Dankeschön.